Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Entwicklungsbegleitung kurz und gut. Dies ist ein Podcast für alle, die mit Kindern zu tun haben und ihre Kompetenzen im Umgang mit Kindern erweitern wollen, beruflich oder privat. Ein Podcast von und mit Waltraud Döring im Gespräch mit Michael Wingenfeld.
Hallo Waltraud, im Rahmen unserer Serie Praxis der Entwicklungsbegleitung wenden wir uns heute dem Thema Therapie zu. Ich würde mich freuen, wenn du uns kurz erläuterst, worum geht es dabei?
Ja, als erstes geht es mal darum, hallo Michael übrigens, als erstes geht es jetzt erstmal darum, dass das Wort Therapie an dieser Stelle ja eigentlich falsch ist, weil wir eben die Entwicklungsbegleitung nicht Entwicklungstherapie genannt haben, weil es eben keine Therapie im klassischen Sinne ist, sondern der Begriff Begleitung kommt ja vom griechischen Therapon. Und das heißt übersetzt der Gefährte, der Begleiter. Und wir haben es eben bewusst Entwicklungsbegleitung genannt, weil es den therapeutischen Fachbegriff in unserer Gesellschaft eben weit überschreitet. Es ist keine Therapie, sondern es ist mehr. Es ist wirklich eine Begleitung des ganzen Menschen und nicht das Therapieren einer bestimmten Störung oder so etwas alles. Und deshalb ja, aber da der Podcast nun mal Entwicklungsbegleitung heißt und wir haben jetzt, hätten jetzt als Untertitel, wir machen Begleitung, das passte dann auch nicht so ganz. Und deshalb der Begriff jetzt nochmal Therapie. Also es geht jetzt darum, dass ich gleich ein Interview machen werde mit der Verena und oder beziehungsweise gemacht habe mit der Verena. Und die Verena ist eine Mitarbeiterin in dem Institut für Entwicklungsbegleitung in Bremen, die also schwerpunktmäßig Einzelbegleitungen machen, also Kinder, die etwas extra brauchen, eine Therapie, und aber eben diese ganzheitliche Entwicklungsbegleitung dann bekommen. Das Institut für Entwicklungsbegleitung hat auch ein paar Kleingruppen, aber der Schwerpunkt liegt eben in der Einzelbegleitung. Und da habe ich ein Interview gemacht mit Verena, die seit einigen Jahren dort tätig ist und ich glaube uns sehr schön schildern kann, wie das so abläuft. Hallo Verena, ich grüße dich.
Hallo Waltraud.
Verena, erstmal vielen Dank, dass du heute bereit bist, ein bisschen was über deine Arbeit zu erzählen. Du bist Kunsttherapeutin und bist Entwicklungsbegleiterin, und
Genau,
zwar
ja.
in einem Verein in Bremen. Und ja, vielleicht magst du kurz erzählen, wie so deine Arbeitsbedingungen sind oder wie du arbeitest.
Ja, genau. Also ich arbeite dort in einem Team und begleite Kinder im 1:1-Setting und die kommen alle einmal die Woche für eine Stunde zu mir und das in der Regel über einen Zeitraum von 2 Jahren. Also das heißt, wir haben einen ganz schönen Zeitraum auch, sodass da richtig ein Stück Wegbegleitung auch möglich ist.
Ja, das ist doch prima. Ja, dann sag mal, fällt dir gerade irgendein Ereignis ein oder etwas aus der letzten Zeit, was dich besonders berührt hat oder was dir besonders im Gedächtnis geblieben ist?
Ja, also es gibt natürlich immer wieder verschiedenste Situationen, aber mir fällt eins besonders ein, was mich damals, also in der Situation einfach sehr berührt hat und auch in Erinnerung geblieben ist. Das ist ein da noch 6-jähriges, jetzt 7-jähriges Mädchen, und die war schon zu dem Zeitpunkt eine ganze Weile gekommen, und die hatte ein Thema, das sich immer wieder in den Stunden wiederholt hat. Ich habe nämlich den Auftrag bekommen, Häuser zu bauen, die dann immer wieder im Verlauf und vor allem meistens zum Ende der Stunde hin zerstört worden sind. Also
Von
das war
ihr
was, was ich
zerstört
von
worden,
ihr
von
zerstört
ihr.
worden sind, genau, ja. Und das war eben über längeren Zeitraum, ich würde sagen, in nahezu jeder Stunde so, dass sich das wiederholt hat. Und dann kam diese eine Stunde, in der eben dieses Ereignis war. Da war es nämlich dann anders. Da lag insgesamt, lag da so eine neue, andere Qualität, nenne ich es jetzt mal, in dieser Stunde sowieso schon drin. Und dann gab es diesen Moment, da hat dieses Mädchen selber so ein kleines hausartiges Gebilde gebaut. Für mich sah das wie so ein kleines Tipi-Zelt aus. Und mich hat das so berührt, also weil das auf eine Art so klein oder reduziert war, dass man feine Sinne brauchte, um das als Haus zu erkennen. Aber für mich war das so klar, also dass das so ein kleiner Raum war. Und das hat mich schon berührt und dann war es so, dass auch das zum ersten Mal so war, dass das dann stehen bleiben konnte. Also sie hat es dann nicht kaputt gemacht, sondern das blieb dann so stehen. Und seit dieser einen Stunde war auch einfach, also das hatte richtig, also das war dann so ein bedeutender Moment im Prozess. Also es war seitdem oder von da an, war es auch anders.
Das bedeutet, sie hat dann gebaute Häuser auch stehen gelassen. Die durften
Genau.
stehen bleiben, die durften erhalten bleiben.
Genau. Und tatsächlich, das finde ich auch ganz spannend, das ist dann nie mehr vorgekommen, dass die Häuser zerstört worden sind. Also sie sind von dieser Stunde an immer stehen geblieben, die Häuser. Und auch also es war dann auch im Verlauf immer wieder so, dass wir entweder gemeinsam ein Haus gebaut haben oder dass sie mir den Auftrag gegeben hat. Und die sind immer stehen geblieben. Also das war dann einfach kein Thema mehr, also dieses, dass das zerstört wurde. Also da war meinem Gefühl nach einfach, also da hatte sie sich was erobert.
Ja, kannst du sagen, was sie sich da erobert hat? Du hast ja gesagt, da lachten die eine Stunde, in der, wo die Wende eingetreten ist, irgendwas schon in der Luft und so.
Ja.
Womit bringst du das in Zusammenhang? Was ist für dich da passiert?
Also meine Einschätzung und Wahrnehmung der Situation war und ist, dass sie da im Verlauf einfach so ein Grundgefühl von Sicherheit und so eine Beständigkeit von Beständigkeit und auch Verlässlichkeit fast von so einem inneren Haus vielleicht auch, wenn man so will. Dass sie das einfach, also dass sie sich das erobern konnte. Also so eine andere Grundsicherheit. Und dass das, also weil sie das wirklich in sich hatte oder sich das in sich, also so in sich erschließen konnte und das dann wirklich da war. Also für mich war auch, ich fand es ja auch besonders, dass sie in dieser Stunde diesen Wandelsmoment quasi oder so diesen Entwicklungsmeilenstein zum Ausdruck gebracht hat. Ich glaube, das war auch schon, also das ist ja, hat ja auch eine Bedeutung, dass da sie selbst das gebaut hat.
Ja, auf jeden
Ne?
Fall.
Also so, sonst hatte sie den Auftrag gegeben, das zu bauen. Und ich finde gerade im Zusammenhang damit, dass sie das selbst gebaut hatte, das bringt ja zum Ausdruck, nur weil es in, also nur weil das was ist, was da in ihr war, konnte sie es dann nach draußen bringen. Und weil sie vielleicht auch, weil sie dann wiederum so dem ja auch begegnen konnte, ne? Sie bringt es zum Ausdruck. Und dann findet diese Begegnung statt. Also das hat ja auch eine Rückwirkung dann auf sie selber wieder. Ah, dieses Haus, es ist da. Also so von innen kommt es nach außen und dann dieses äußere kleine Häuschen, ja, zeigt dann auch wieder oder gibt nach innen auch dieses Zeichen, ja, es ist wirklich da. Und
Ja.
also wie so eine Art Selbstvergewisserung oder so, die da vielleicht stattgefunden hat. Und ich vermute, dass deshalb, weil das tatsächlich stattgefunden hat, das dann auch wirklich durch war. Also sie das dann auch nicht mehr das auf eine Art vielleicht auch nicht mehr in Frage gestellt werden musste.
Ja.
Und sie sich daran auch nicht mehr abarbeiten musste, weil sie hat sich schon, da lag schon auch, glaube ich, einfach eine Qualität von Anstrengung drin.
Ja, auf jeden Fall. Und wir haben ja auch, wenn wir so wollen, in uns einen Raum, der gehalten wird durch unsere Umhüllung, durch unsere Hülle. Und das sind ja unsere Mauern oder unser Halt, den wir haben. Und wenn der immer für sie kaputt ging oder so etwas alles, dann musste sie das im Außen zeigen. Wir sprechen ja auch von der Repräsentation in diesem Zusammenhang. Und ja, das ist schon sehr eindrücklich, finde ich, wenn Kinder im Äußeren was deutlich machen, was in ihnen vorgeht. Und natürlich ist es auch sehr schön, wenn die Entwicklungsbegleiterin dann das sieht und wertschätzen kann.
Ja,
Ja.
das sind so ganz besondere Stunden, wenn auch, also auch Geschenke für mich dann, ne? Wenn so spürbar ist. Also das ist dann für mich auch wie so ein inneres Aufmerken, so ein
Ja.
so ein Gewahrwerden davon, dass da jetzt was Besonderes gerade passiert oder auch mir auch gezeigt wird.
Ja. Und eine wichtige Eigenschaft von Entwicklungsbegleiterinnen ist ja genau auch solche Sachen zu sehen, überhaupt zu bemerken und die Bedeutung zu erkennen.
Ja.
Ja.
Und ich dachte auch gerade nochmal, vielleicht auch das zu bezeugen dann so ein bisschen in dem Moment, ne? Also da zu sein und eben das wahrzunehmen, diesen Moment auch zu teilen und das eben mit anerkennend mitzubekommen.
Ja, auf jeden Fall. Und da haben wir dann auch das Thema, dass die Kinder dann die Verbundenheit mit dem Erwachsenen erleben und
Ja.
ja, sich gesehen fühlen. Sag mal, in deiner Arbeit als Entwicklungsbegleiterin, was sind so wichtige Momente oder wichtige Dinge aus der Entwicklungsbegleitung, die dich jetzt in deiner Arbeit begleiten?
Ja, da muss ich mal kurz in mich gehen, wo ich da ansetze. Also ich glaube, was mir direkt einfällt, ist zum einen dieses Verständnis, dass es in erster Linie um die Qualität der Haltung geht, ne? Also und die Bedeutsamkeit der Haltung. Die Haltung, mit der ich den Menschen, in dem Fall den Kindern, begegne und einen Raum für sie öffne und sie begleite. Und einfach mir selber darüber bewusst zu sein, dass diese Haltung nicht nur nicht egal ist, sondern eine ganz hohe Relevanz hat. Und ich auch bewusst damit arbeiten kann und arbeite. Und diese Haltung, da gehört für mich in erster Linie, fällt mir ein, einfach, dass es eine wertschätzende Haltung ist. Dass es eine möglichst unvoreingenommene Haltung ist. Also so auch einen immer wieder neu begegnen und neu den Raum öffnen und neugierig bleiben auf das Gegenüber. Also so diese Offenheit, mich auch überraschen zu lassen. Also da fließt so eins ins andere, merke ich auch gerade, ne? Also dann komme ich irgendwie zu dem Punkt Präsenz, also weil das nur geht, wenn ich irgendwie möglichst gut präsent bin, heißt im Hier und Jetzt bin, weil nur wenn ich relativ gut im Hier und Jetzt bin, dann ist das so möglich, ne? Dass ich recht unvoreingenommen da sein kann und auch die Tür aufmachen kann und so immer wieder neu schauen kann, wer oder was begegnet mir heute und was taucht da vielleicht auf. Also dieses nah dran sein an diesem Feld, wo sich einfach Möglichkeiten und Ereignisse irgendwie so auftun
Ja, und
und
nicht,
der Dialog auch stattfindet.
ja, ganz genau, und nicht quasi darauf aus bist, ein bestimmtes Ziel mit den Kindern zu erreichen und dann nur noch auf das Ziel fokussiert bist und den ganzen Weg, den du mit dem Kind zurücklegst, überhaupt nicht weiter bemerkst. Ganz genau.
Ja.
Wie das ja leider in unserer Gesellschaft sehr häufig ist, es geht um Ziele, dass die Kinder irgendwas erreichen, dass sie irgendwie sein sollen, dass sie zu irgendwas gemacht werden sollen, also als Objekt von
Ja.
den Erwachsenen, ja. Und du hast es schön beschrieben, dass du diese Begleitung eben auch in dieser Offenheit siehst. Das ist, finde ich, ja so ganz wunderbar. Danke. Und sag mal, fällt dir noch ein Beispiel ein, irgendeines anderen Kindes, so ein bisschen, wie das verlaufen ist, was das Kind gezeigt hat und was für dich wichtig war?
Ja, da fällt mir noch mal ein Mädchen ein, die auch 6 Jahre alt war. Die war 6 Jahre alt, als sie eingestiegen ist bei mir. Und da wusste ich schon, dass die ein also ziemlich intensive Geschichte schon mitbringt. Und mehrere frühe Bindungsabbrüche auch erlebt hatte und eben auch nicht mehr bei den Eltern wohnte beziehungsweise wohnt, sondern in einer, also in einem SOS-Kinderdorf. Und dieses Mädchen, die war sofort da, also mit viel Intensität auch, als die eingestiegen ist. Und was sich da dann als so ein Phänomen ziemlich schnell, also ich würde fast sagen, mit der ersten Stunde war das, glaube ich, direkt, hat sich ein Phänomen gezeigt, das mich dann auch direkt beschäftigt hat. Für sie waren nämlich, also sie war in den Stunden, sehr im Fluss, hat sich direkt eingelassen und das Innerste da zum Ausdruck gebracht. Und für dieses Mädchen waren die Abschiede, also das wieder Aussteigen aus der Stunde, auf eine richtig eindrückliche, für mich eindrückliche Weise schwierig. Also auch auf eine Weise intensiv schwierig, wie ich das vorher noch bei keiner der Begleitungen, die ich gemacht habe oder mache, so erlebt habe. Es war irgendwie spürbar, dass es richtig, dass dieses Mädchen in dieser Konfrontation mit dem Stundenende, also da, als ich sie konfrontiert habe mit, also dieses Ankündigung von dem Stundenende, dass das Mädchen richtig in einen, also gefühlt existenziellen Zustand geraten
Wie
ist
hat sie
und
das gezeigt?
Also zum einen ist sie in eine hohe Anspannung und so einen Stress gekommen und auch in so eine Geschwindigkeit. Also so, das war dann so, dass sie von hier nach da noch und da noch und da noch, also so, es war dieses Thema. Sie muss noch das erledigen, aber bevor es aufhört, und das noch und das noch und das noch, und mit so einer Qualität von Dringlichkeit. Also das Kuscheltier muss hier noch und das muss aber da noch erledigt werden. Und
Hat sie so etwas wie aufgeräumt dann? Also wieder einen ursprünglichen Zustand hergestellt der Räume? Oder hat sie nur Dinge von hier nach da bewegt?
Aufräumen nicht. Eher, ich würde mal sagen, naja, vielleicht auf ihre Weise nicht aufräumen im Sinne von pragmatisch die Ordnung des Raums, die vorher da war, wiederherstellen, aber vielleicht aufräumen in ihrem Sinne von einer Qualität von innerer vorgestellter Ordnung, die es für sie gefühlt vielleicht da brauchte. In dem Sinne vielleicht.
Und wie sah das aus? Was hat sie ganz konkret getan? Du hast gesagt, das Kuscheltier muss noch irgendwo hin oder wie, was hat sie hat sie was gesagt dazu? Wie hat sie sich genau verhalten?
Also sie ist schnell von A nach B gerannt und hat dann schon dabei immer gesagt, also hat es begleitet mit ich muss aber noch hier die Luftschlange, es gab dann manchmal Luftschlangen, weil öfter Geburtstage gefeiert wurden. Die Luftschlangen, das waren dann so große so Seile, die wir da in den Räumen haben. Und dann musste irgendwas noch verbunden werden mit der Luftschlange oder so. Die musste dann noch irgendwie da um was drum gewickelt werden, dass es wie ein Geschenk war, zum Beispiel. Oder manchmal war es auch eher bezogen auf die Repräsentation. Also wenn sie ein Bild gemalt hatte, dass dann eben das unbedingt noch detaillierter fertig gemalt werden
Ja.
musste.
Ging also um irgendetwas fertigstellen, um Verbindungen schaffen, um Zusammenhänge herzustellen und solche Dinge.
Ja, und wenn du das so sagst, merke ich auch, mein Gefühl ist, dass es gar nicht darum geht, dass es dieses Fertigwerden gegeben hätte. Also ich glaube, der Punkt ist, dass er sich, also dass eben, also gar nicht, dass sie so eine, vielleicht so eine feste Vorstellung davon gehabt hätte, das und das muss jetzt genau noch erledigt werden und dann ist es fertig. Also ich vermute, dass das irgendwie eher vielleicht, dann wäre sie von dem in das und wieder dahin gekommen. Also,
Es ging
das
ums
ist
Tun, es ging ums weitere Tun, damit die Stunde nicht zu Ende ist.
genau eher um den Modus, glaube ich, ne?
Ja.
In den sie da geraten ist. Und meine Vermutung ist eben, dass in dieser Konfrontation mit jetzt, also endet die Stunde bald, die Konfrontation damit, dass die Stunde ein Ende hat, dass das eben so ein ganz existenziell besetztes, also so eine Trennungsangst reaktiviert hat.
Ja, Trennung und Abschied, ja.
Trennung und Abschied,
Ja.
Bindungsabbruch.
Ja, ja.
Und das war ja nun mal auch eine Phase, das war eben die Einstiegsphase, wo eben zwischen ihr und mir auch noch nicht so eine gewachsene, verlässliche, stabile Beziehung aufgebaut war, ne? Sondern wir waren irgendwie im Aufbau gerade.
Ja.
Und dann hat sich auch im fachlichen Austausch, also es war dann eben die Frage, ist dann natürlich da gewesen, wie kann ich jetzt da gut mit umgehen? Also beziehungsweise, was könnte dieses Mädchen unterstützen, da diesen Übergang irgendwie vielleicht ein bisschen weicher zu erleben? Ne? Also so eine
Und
Art.
eine Sicherheit zu haben, dass du weiterhin für sie da bist, ne?
Genau.
Denn du
Ja.
hast ja auch beschrieben, sie stieg sofort in diese Stunde ein, schon vom ersten Tag an.
Ja.
Und das heißt, sie hat sich nahezu auf dich gestürzt und diese
Ja.
Situation,
Ja.
ohne die Sicherheit zu haben, dass das Beständigkeit haben kann. Ja, genau.
Ja. Ja.
Ja, und was hast du
Und
getan dann?
genau, also so, dann kam auch im Austausch, im fachlichen Austausch, kam jedenfalls die Idee auf, und das hat sich für mich gleich sehr stimmig angefühlt. Diese Mädchen, also einen richtig schönen, in Anführungsstrichen, Übergangshelfer. Also dieses Mädchen war sowieso ganz, ganz, also sie hat ganz viel mit Kuscheltieren aus, waren viele Kuscheltiere immer beteiligt in den Stunden. Und dieses Mädchen hat auch öfter eigene Kuscheltiere mitgebracht. Und jedenfalls war dann die Idee da, diesem Mädchen ein richtig schönes Kuscheltier zu suchen, auszusuchen und ihr das anzubieten, als ein so einen Übergangshelfer. Also die Idee war, dass ich dieses kleine, es ist dann ein Fröschchen geworden, und dieses Fröschchen habe ich dann mitgebracht und ihr eben vorgestellt. Und dann war mein Vorschlag, also der Vorschlag, den ich ihr gemacht habe, war, ob sie dieses Fröschchen vielleicht zu sich mit nach Hause nehmen möchte.
Also in
Und
diese Einrichtung, in
in
der sie
diese,
lebte.
genau, in diese Einrichtung. Und also sozusagen so ein Wanderfröschchen, das sie dann von unserem Ort, dem Arbeitsort, mit in die Einrichtung nimmt, in der sie wohnt und ihr Zimmer hat, also ihr Zuhause, und dann eben immer an den Tagen, wo sie zu uns kommt, dieses Fröschchen wieder mitbringt. Also dass das so ein Hin- und Herwanderndes, ein kleines Wanderfröschchen eben. Und ich hatte das auch vorab mit der Einrichtung abgesprochen, weil ich es eben wichtig fand, dass die da auch das unterstützen und eben einfach so einen Blick drauf haben. Und die waren auch sehr offen dafür. Und dieses Mädchen hat das direkt angenommen und dieses kleine Fröschchen mitgenommen. Und das war echt schön, weil das wirklich den erhofften Effekt auch hatte. Also das hat sich ganz schnell gezeigt, also seit dieses Fröschchen da war, dass diese existenzielle Qualität einfach aus dieser Sache die Stunde endet, die war dann einfach rausgenommen.
Ja, sie
Und
hatte was, was sie mitnehmen konnte. Im Grunde genommen ist ja das genau das umgekehrte Übergangsobjekt, was man ja sagt, wenn kleine Kinder zum Beispiel in die Krippe oder in den Kindergarten gehen, dass sie etwas von zu Hause mitnehmen, damit sie ein Stück ihres Zuhauses bei
ja.
sich haben und das jetzt im Umkehrschluss, dass sie ein Stück aus eurer Beziehung und der Einrichtung jetzt bei sich in ihrem Wohnort hatte.
Ja,
Genau,
ja.
ja.
Und auch interessant war dann noch im weiteren Verlauf, war dann, also hat sich auch gezeigt, irgendwann war das Fröschchen auch nicht mehr dran. Und also sie wollte es dann auch nicht mehr haben. Und dann ging das auch ohne das Fröschchen.
Ja,
Und was ich
dann war sie
dann,
sich sicher. Ja, genau.
ja, und was ich jetzt aber ganz spannend fand, und das ist noch gar nicht lang her, das war die vorletzte Stunde. Da ist es, nachdem das mehrere Monate wirklich nicht mehr Thema war mit dieser Art von, da taucht irgendwie so eine existenzielle Not auf, also und so eine tiefgreifende Verlustangst am Stundenende, Nachdem das mehrere Monate nicht war, war das in der vorletzten Stunde, ist das tatsächlich noch mal aufgetaucht. Und ich war völlig überrumpelt, weil ich damit gar nicht gerechnet habe. Und in der Stunde danach, also jetzt die letzte Stunde, da war es auch schon wieder ganz anders. Und ich meine danach eine Idee davon bekommen zu haben, wieso das ausgerechnet in dieser vorletzten Stunde so war, wieso das noch mal aufgetaucht ist. Und zwar war meine Vermutung, das war nämlich eine Stunde, wo wir noch mal so einen richtig, also einen richtig spürbaren Näheschub gemacht haben. Also
Wir beide, du
wir
und sie.
beide, also wir sind noch mal irgendwie, haben noch mal so eine Stufe mehr in so eine Nähe und Verbundenheit reingenommen in dieser Stunde. Das war eine ganz besondere Stunde. Und dann ist es am Ende von dieser Stunde aufgetaucht, was mich erst umso mehr überrascht hat. Aber meine Einschätzung war, dass es eben deshalb war, weil das, was da so neu und so frisch an Nähe und Verbundenheit aufgetaucht ist, dass das noch nicht so gesichert war.
Ja, und das ist eben die Qualität der Entwicklungsbegleiterin, das zu sehen und sich darauf einzustellen und nicht dem Kind zu sagen, das brauchst du doch jetzt gar nicht mehr. Du brauchst sie ja nicht, du hast das schon anders gemacht. Aber genau dieses zu respektieren und zu akzeptieren, dass die Kinder das zeigen, was gerade in ihnen ist und dass das das Wichtige ist. Ja, Verena, da danke ich dir ganz, ganz herzlich für deine
Gerne.
Einlassungen. Und zum Abschluss hätte ich noch mal eine Frage an dich. Gibt es für dich irgendein Zitat oder irgendein Spruch, der dir im Zusammenhang mit dieser ganzen Arbeit vielleicht wichtig ist?
Ja, also erstmal kurz, ich bin so jemand, ich habe nicht so wahnsinnig viele Zitate parat. Ich bin nämlich so jemand, der auch Musikstücke, ich kann die oft nicht mit Namen irgendwie erinnern, weil ich vieles eher so atmosphärisch erinnere, auch so Zitate. Aber es fällt mir eins ein, das ist irgendwie so ein Evergreen. Und das ist doch so klar und prägnant, dass ich es nicht vergesse, also dass ich es noch zusammenkriege, zumindest so einigermaßen. Und das soll wohl angeblich ursprünglich von Goethe kommen. Und das ist dieses Zitat, also ich sage es ein bisschen frei nach, also ich habe jetzt nicht den exakten Satz im Kopf, aber dass es eben zwei Dinge gibt, die Eltern ihren Kindern mitgeben sollen, nämlich Wurzeln und Flügel. Und das kenne ich eben schon ewig, dieses Zitat. Und ich finde, das passt einfach zu dieser Art von Arbeit, zu dieser Haltung, zu der Art, Kinder auch ins Leben zu begleiten, passt das, finde ich einfach, weil es eben diese Qualitäten von oder diese Grundbedürfnisse von eben Verbundenheit, die Wurzeln und Freiheit, Autonomie, die Flügel, weil es eben das beides beinhaltet. Und das ist erfahrungsgemäß halt einfach auch wahr.
Ja, das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Wurzeln und Flügel, Verbundenheit und Autonomie. Ja, Verena, ganz, ganz herzlichen Dank an dich und
Ja,
ja.
danke dir, sehr gerne.
Ja, ich glaube, Verena hat anhand ihrer Beispiele schon sehr deutlich gemacht, was Entwicklungsbegleitung bedeuten kann. Und sie hat auch wie viele andere Entwicklungsbegleiterinnen und Entwicklungsbegleiter so ziemlich als erstes darauf hingewiesen, dass es auf die Qualität der Haltung ankommt. Und da gibt es auch interessante Untersuchungen. Es sind zum Beispiel Untersuchungen gemacht worden, was wirkt in der Psychotherapie. Man hat festgestellt, dass weder die Methode am wirksamsten ist, noch die Beziehung, die ist auch sehr wirksam, aber dass das Wirksamste, und zwar über 50% der Wirksamkeit, wird durch die Haltung und die Persönlichkeit des Therapeuten oder der Therapeutin erzeugt. Und das hat Verena, glaube ich, auch noch mal sehr deutlich gemacht, wie wichtig diese Haltung ist und die Qualität, die eben jetzt in der Entwicklungsbegleitung vor allem darauf abzielt, dass den Kindern ein Raum geschaffen wird, wo sie sich entwickeln können. Das heißt, sie werden nicht von jemandem anders entwickelt oder der andere Mensch, also die Entwicklungsbegleiterin Verena, will sie nicht verändern, sondern es gibt einen Rahmen und einen Raum, in dem das Kind sich selber verändern und entwickeln kann. Und das ist eben das Entscheidende. Es geht nicht darum, um die Einflussnahme des Erwachsenen, sondern eben um den Halt und die Begleitung, die der Erwachsene dem Kind da bietet. Und da ist natürlich, wenn wir in einem solchen Institut jetzt Entwicklungsbegleitung machen, diese wiederkehrende Zeit über ungefähr 2 Jahre kommen die Kinder zu uns in diese Einrichtung, dass sie da wirklich nicht nur Raum haben, sondern auch Zeit haben, sich zu entwickeln. Das ist das Schöne, es sind nicht 10 Stunden, die dann abgearbeitet werden oder meinetwegen auch mehr, sondern es ist von vornherein ein langer Zeitraum miteinander geplant, der auch eventuell noch verändert werden kann. Und da geht es eben ganz, ganz viel darum, dass in dieser Zeit, in diesem Rahmen geben, diese Offenheit für das, was das Kind zeigt, ganz wichtig ist. Das heißt, die Entwicklungsbegleiterin Verena guckt sehr viel, nimmt sehr viel wahr, beobachtet sehr viel und lässt es auch auf sich wirken und gibt dem Kind dann quasi von ihrem eigenen etwas wie, wenn das Kind es mehr oder weniger deutlich macht, dass es jetzt was haben möchte. Ansonsten gibt das Kind vor, ohne dass es jetzt heißt, wir machen alles, was das Kind macht. Nein, sondern es ist so, dass beobachtet wird und dann eben auch beobachtet wird, wie die Kinder sich äußern können. Und da spielt eben der Dialog eine ganz große Rolle. Und der Dialog, der auf die Gegenseitigkeit baut. Das heißt, beide entwickeln sich miteinander. Und es ist auch immer so, dass die Entwicklungsbegleiterinnen und Entwicklungsbegleiter diesem Institut jedes Mal auch selber noch Erkenntnisse kriegen und sich immer mitentwickeln und dann natürlich trotzdem dem Kind den Halt geben. Und vielleicht noch als letztes so in diesem Zusammenhang diese, dass man sich seine eigenen Vorurteile, die wir automatisch haben, es gibt häufig so, man soll vorurteilsfrei sein. Nee, das können wir gar nicht, weil unser Gehirn sofort ein Urteil erzeugt. Aber man nennt es eben vorurteilsbewusst zu sein und offen für das, was da auf mich zukommt, ohne dass ich es gleich verändern will.
Das heißt, diese Verena und Kolleginnen, kriegen die dann auch genau für diesen Sachverhalt ihre eigenen Vorurteile oder zu schnell getroffenen Urteile zu reflektieren? Machen die da Supervisionen? Kriegen die Begleitung? Wie machen die das?
Ja, also in diesem Institut in Bremen, was ich ja selber mit meinem Mann gegründet habe, ursprünglich mal, was inzwischen in die Vereinsträgerschaft übergegangen ist, gibt es selbstverständlich regelmäßige Supervisionstermine. Einerseits aber auch wichtig in dem Team untereinander oder aber von außen. Und von außen gibt es eben auch unterschiedliche Supervisionsangebote. Also ich selber mache es natürlich aus der Sicht der Entwicklungsbegleitung, aber wir beziehen auch andere Ansätze mit an, systemische Ansätze, familientherapeutische Ansätze. Und da kommen eben auch spezielle Fachleute zur Supervision immerhin. Das ist also ein ständiger Prozess, sich selber auch weiterzuentwickeln.
Und die Kinder, die jetzt in diese Therapie kommen, in welcher Altersklasse sind die? Also von bis oder so? Und wie erfahren die Eltern davon, dass es sinnvoll wäre, ihre Kinder vielleicht in so eine entwicklungsbegleitungsorientierte Therapie zu bringen?
Ja, erstmal das Alter Im Augenblick ist in Bremen im Institut, sind die meisten Kinder erst ab 7, 8 Jahren, also oder 6, also im Prinzip nach Schulbeginn, weil wir haben in Bremen ein sehr verbreitetes Frühfördersystem, mit dem wir auch ständig in Austausch stehen, sodass die kleineren Kinder in der Regel in die Frühförderung, in die Frühförderbegleitung gehen und dort eben auch an vielen Stellen Entwicklungsbegleitung erfahren. Aber deshalb kommen die Kinder erst nach Schuleintritt. Manchmal ist es so, dass aus verschiedenen Gründen das in der Frühförderung nicht geklappt hat und so, sodass wir dann auch ab und zu jüngere Kinder kriegen. Wie erfahren Sie davon? Ja, es ist halt einerseits so, dass wir in Bremen relativ bekannt sind. Das spielt natürlich eine Rolle. Andererseits, unsere Maßnahmen, unsere Entwicklungsbegleitung wird ja nicht von den Eltern bezahlt und auch nicht von den Krankenkassen bezahlt, sondern es wird über die Stadt Bremen finanziert. Und da kommen, wenn Eltern Probleme haben und dann beim Jugendamt oder Sozialamt auftauchen mit ihren Kindern, kommt auch von denen häufig der Vorschlag, gehen Sie doch mal da und dahin. Und machen Sie da diese Begleitung. Ansonsten, Schulen kennen uns und da ist dann, ja, da wird den Eltern dann der Tipp gegeben.
Super. Danke dafür und auch wieder danke, dass du so ein sehr, ja, sehr, sehr hilfreiches Interview eingespielt hast. Für mich ist es einfach. Ja, das ist so ein wie ein direkter Kontakt eben zu dem, was da passiert. Das finde ich immer klasse, dass du das organisierst. Danke, Waltraud, dafür.
Ja,
Danke.
gern gemacht. Und ich möchte aber auch nochmal sagen, dass Verena mit der Qualität ihrer Begleitung uns, glaube ich, auch nochmal sehr anschaulich darstellen konnte, was sie da alles tut und macht. Danke,
Super.
Michael. Tschüss.
Tschüss.
Sie hörten einen Podcast zum Thema Entwicklungsbegleitung von Waltraud Döring im Gespräch mit Michael Wingenfeld. Weitere Informationen können Sie bekommen über die Website www.entwicklungsbegleitung.de.
Und wenn ihr Lust habt, mit uns Kontakt aufzunehmen, würden wir uns sehr freuen. Also jede Form von Fragen, Hinweisen, vielleicht eigene Erfahrungen, Ergänzungen, bitte meldet euch gerne über die E-Mail-Adresse auf der Internetseite www.entwicklungsbegleitung.de. Wir freuen uns auf eure Kontaktaufnahme und Nachricht.